Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.
Wilde nutzte die Gelegenheit, um Diebe, die er kannte, draußen einzufangen und sie den Wachen auszuliefern. Heute, lieber Alex, sprechen wir im Britpod Crime über einen Mann, der im 18. Jahrhundert Londons Unterwelt regierte und der mit seinen Verbrechen sogar Literatur- und Musikgeschichte schrieb. Sowas gibt's ja auch nicht alle Tage, oder?
Na, das klingt ja jetzt schon spannend. Wie hieß denn dieser Mann?
Jonathan Wilde, ein selbsternannter Verbrecherfänger, der gleichzeitig aber Londons brutalster Meisterverbrecher in Person war.
Ach, ist das der, über den schon zu seiner Zeit die Bettleroper geschrieben wurde?
Genau der.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer.
Bertolt Brecht hat den Stoff dann später als Drei-Groschen-Oper aufgegriffen. The Baker's Opera von 1728 war die erste Anti-Oper ihrer Zeit mit 69 zum Teil ganz schön volkstümlichen Musiktiteln. Sie war auf Anhieb so populär und erfolgreich, dass Georg Friedrich Händel mit seinem feinen Opernhaus in London echt Konkurrenz bekam. Denn jeder Londoner zu dieser Zeit wusste, dass es in der Oper trotz verändertem Namen um Jonathan Wilde ging. Der skrupellose Verbrecher mit zwei Gesichtern, der am Galgen endete.
Na, jetzt erzähl schon. Wir wollen die Geschichte bitte von Anfang an hören.
Der Schnallenmacher Jonathan Wilde wurde 1682 als Sohn einer armen Familie in Wolverhampton geboren. Wie so viele Arme seiner Zeit suchte auch er irgendwann, ab 1700, sein Glück in der Großstadt London, eine Metropole voller Slums. London hatte ja damals schon 600.000 Einwohner, die meisten natürlich genauso arm wie Jonathan Wilde.
600.000, das ist ja unglaublich. Hamburg zum Beispiel, das weiß ich jetzt zufällig, hatte zu dieser Zeit erst circa 70.000 Einwohner und Wien etwas über 100.000.
Wie man sich vorstellen kann, gab es in London jede Menge Raub, Diebstahl, Einbruch und Mord. Es ging ja immer ums bittere Überleben.
Hat denn da die Polizei nicht durchgegriffen?
Unvorstellbar, aber es gab damals noch keine Polizei. Die Metropolitan Police of London wurde erst 1829 gegründet. Bis dahin, vor allem auch zu Jonathan Wildes Zeit, nahmen freiwillige Constables, also unbezahlte normale Bürger, die Polizeiaufgabe wahr. So quasi nur im eigenen Umfeld ihrer Straßen. Da kannte man die Diebe ja im Allgemeinen. Und, ganz wichtig, der Staat setzte hohe Belohnungen zur Wiederbeschaffung von Diebesgut aus. Auch Verräter wurden gut entlohnt.
Oh, den Rest machten dann wahrscheinlich die brutalen Gefängnisse.
Genau so war es. Aber zurück zu Jonathan Wilde. Auch er, der sich zuletzt als Diener versucht hatte, landete irgendwann im Schuldgefängnis. Damit veränderte sich sein ganzes Leben. Denn die Wachen waren korrupt und machten ihre eigenen Geschäfte. Wenn man ihnen half, durfte man das Gefängnis nachts verlassen, sozusagen wie ein Freigänger. Wilde nutzte die Gelegenheit, um Diebe, die er kannte, draußen einzufangen und sie den Wachen auszuliefern. Was dann geschah, beschreibt uns Nikki Bruce.
After a multitude of supervised errands and realizing that John was just as corrupt as the guards, he was allowed to leave the jail on his own and bring back criminals, boosting his rank within the jail to thief taker.
Als sicher war, dass Jonathan genauso korrupt war wie die Wachen, ließen sie ihn das Gefängnis verlassen und Kriminelle einfangen. So erhielt er den Gefängnisrang eines Thief-Takers. Damit konnte er auch Geld an Mitgefangene verleihen, natürlich mit Gewinn. So hatte er bald genug Geld, um sich freizukaufen. Auf seinen mitternächtlichen Ausflügen hatte er die Diebin und Besitzerin eines Bordells kennengelernt, Mary Milliner. Ihr offizieller Beruf war Hutmacherin. Sie waren beide von derselben Sorte, sodass Mary und Jonathan ein Liebespaar und Partners in Crime wurden. Sie stahlen Wertsachen aus den Taschen von Marys Freiern und gaben sie nur gegen Geld zurück. Kein Freier wollte, dass seine Frau davon erfuhr. So machten Jonathan und Mary für eine Weile gutes Geld, wickelten den Diebstahl aber aus Vorsicht immer über Dritte ab.
John and Mary would remove valuables from the pockets of the men's clothing whilst they were in the act, and then, after the deed was done, refused to give them back without payment, or they'd tell their wives. as the well-to-do men didn't want the news to get back home, they would pay through the nose to get identifiable stolen items returned to them. And so John and Mary made good money from the grift for a while, but they were careful to always use third parties as part of the scam and to make sure they couldn't be identified. Daniel Defoe, the famous biographer of the time, would later say that he wasn't sure if Jonathan was also being rented out as a gentleman of the evening, but it seemed he had his suspicions that he may have been.
Daniel Defoe, der berühmte Biograf seiner Zeit, glaubte, dass Jonathan auch als dienstbarer Gentleman in dem Etablissement arbeitete. Also irgendetwas war da. Zuerst lief alles gut, doch beide tranken und stritten gern. Während eines nächtlichen Gewaltausbruchs zog Jonathan sein Messer und schnitt Mary ein Ohr ab. Es war klar, dass die beiden sich nach dieser Attacke trennten. Sie warf Jonathan aus dem Haus. Danach arbeitete Jonathan als Zähler. So verdiente er ganz gutes Geld. Damit konnte er sich nun als Kopfgeldjäger betätigen.
As John had been working as a dealer of stolen goods, or what was referred to as a fence at the time, basically a shorter word for a middleman, he'd been able to stack up a decent amount of money, and those who were doing well from living off the proceeds of crime were turning the heads of some serious head honchos in the area.
Wie hat er denn dann weitergemacht?
Er begreift schnell, wie man viel Geld machen kann, wenn man die Öffentlichkeit auf seiner Seite hat, und beginnt mehr und mehr als scheinbar seriöser Mann in London aufzutreten. Bill Reed weiß etwas darüber.
He carried around a sword to make himself feel like an upper-class man. Using his gang of thieves, they stole goods and kept them hidden away.
Er trug ein Schwert, als würde er zur Oberschicht gehören. Versuchsweise stahl er mit seiner Diebesbande Dinge. Sobald der Diebstahl in der Zeitung stand, brachte er die Sachen zum Eigentümer zurück. Dafür verlangte er stets einen Unkostenbeitrag. Seine Leute bekamen nur wenig davon, aber er bestach Constables, die zum Teil anderen Gangs angehörten.
He kept most of the reward, giving his gang members a relatively small cut. He also aided the police in catching thieves who were part of other gangs, or even his own men, if they didn't cooperate with his schemes. From 1700 to 1720, selling stolen goods became more and more dangerous.
Zwischen 1700 und 1720 wurde es immer gefährlicher, als Hehler zu arbeiten. Die Strafen wurden immer drastischer. Stehlen war leicht, verkaufen schwer. Wilde erkannte, dass man die Ware erstmal behalten muss und dann so tun, als hätte man sie gefunden. Er plante alles genau. Ja, so konnte es auch im ganz großen Stil funktionieren.
The group simply stated that they found the goods and then returned the items. Wilde had everything planned out. He looked good from the outside as he publicly made known his hatred of thieves and had complete control over his gang, threatening that he could turn them into the authorities for thievery at any time if they didn't do as he said.
Wie raffiniert, aber die Bestrafung für Diebe war ja damals immer noch die Todesstrafe, oder?
Ja, deshalb muss sich Wilde auch dauerhaft etwas einfallen lassen. Und seine Idee ist genial. Er ernennt sich selbst öffentlich zum Thief-Taker, also zu einer Art Privatdetektiv, und sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit das auch erfährt. Ein paar Jahre später nennt er sich bereits Thief-Taker General of Great Britain and Ireland. Denn er weiß, die Nachrichten beginnen zu dieser Zeit schneller durch die riesige Stadt zu strömen als noch vor ein paar Jahren. Und für gute Werbung hat er ein angeborenes Gespür.
This meant that news could now travel further than it had before. And what with a few more people able to read, they could gather together, buy a paper, and then read it aloud for the whole street or in the pub.
Neuigkeiten verbreiteten sich jetzt schneller. Wer lesen konnte, versammelte sich um eine Zeitung und las sie laut auf der Straße, im Park oder im Pub vor. Kaffeehäuser machten regelmäßige Zeitungslesungen. Man versammelte sich und hörte zu. So wussten die Leute, was geschah.
Everyone that things were much worse than they actually were, which could be used to coerce everyone into behaving. With newspapers now able to spread the word, dangerous criminals and evil thieves seemed like they lurked around every corner.
So wurde aber auch überall Angst verbreitet, schlimmer als die Welt wirklich war, etwa wie heute. Jetzt schienen Diebe und andere Kriminelle plötzlich überall zu sein. Manche Leute hielten zu den Kriminellen und wollten, dass sie nicht gefasst wurden. Andere befürchteten, dass sie selbst bald Opfer würden. So gab es ständig Nahrung für Spekulationen über Londons Zukunft. Die Angst breitete sich wie eine Krankheit aus.
Das heißt also, Wilde war so clever, diese Angst für sich auszunutzen.
Und wie? Im Jahr 1714 gründete er eine Art Fundbüro, das Office for the Recovery of Lost and Stolen Property. Klingt doch gut, oder?
Also wenn du das schon so sagst, dann kommt jetzt bestimmt ein dicker Hammer, oder?
Richtig. Wildes Geschäftsmodell beruht jetzt vollständig auf den Summen, die für wiederbeschafftes Diebesgut gezahlt werden, erst recht für gefangene Diebe. Was aber nur für ehrliche Bürger gelten sollte, die etwas finden, verwandelt Wilde nun ins Gegenteil. Denn er ist selbst der Dieb. Anschließend tut er so, als hätte er das Entwendete wieder aufgestöbert und bringt es dem Bestohlenen mit offener Hand zurück. Jeder hält ihn für besonders ehrlich. Durch raffinierte PR-Aktivitäten lässt er verbreiten, dass durch seine ehrliche Tätigkeit bereits innerhalb kürzester Zeit 60 Diebe gefasst werden konnten und an den Galgen kamen. Das beeindruckt ganz London.
Das heißt, die Leute vertrauten ihm.
Würdest du das nicht tun, wenn du als Zeitgenosse hörst, dass die Londoner Stadtväter ihm sogar ein Büro im Gericht Old Bailey zur Verfügung gestellt hatten? Er beschäftigt dort Agenten, an die sich die Bürger wenden können. Man hat ihnen einen silbernen Kerzenleuchter gestohlen, Ma'am. Wie sah der denn aus? Gut, liebe Frau, wir werden uns mal umhören. Ein paar Tage später ist der wertvolle Kerzenleuchter wieder da und die dankbare Bürgerin zahlt ein paar Pfund Unkostenentschädigung.
Wahnsinn!
Auch vor Erpressungen schreckt Wilde nicht zurück. So gab er in der Daily Post von 1724 folgende Anzeige auf. Am 1. Oktober verloren. Ein in schwarzes Noppenleder eingebundenes Notizbuch, Ränder mit Silber, mit einigen Schuldverschreibungen. Das Buch wurde in der Straße The Strand nahe der Fountain Tavern gegen 7 oder 8 Uhr abends verloren. Wenn jemand dieses Buch bei Mr. Jonathan Wilde im Old Bailey abliefert, wird er eine Guinea als Belohnung erhalten. Die Nennung der Schuldverschreibung verriet, dass Wilde wusste, wessen Notizbuch das war. Und er ließ den Besitzer damit wissen, dass er durchschaut hatte, warum dieser an der Fountain Tavern gewesen war. Dort befand sich nämlich ein bekanntes Bordell. Es war also eine Drohung, das Notizbuch zu veröffentlichen, falls der Besitzer nicht zahlte.
Gab es denn keine Bandenkriege unter den Verbrechern?
Oh doch, Jonathan Wilde war aber der Al Capone seiner Zeit. Er war gnadenlos und freute sich, wenn Konkurrenten gefoltert wurden. Wer nicht mit ihm kooperieren wollte, wurde als Dieb angezeigt und wegen Wildes hoher Glaubwürdigkeit sofort gehängt. Zusätzlich bekam Wilde dafür Geld. Weil er nach Auffassung der Stadtväter London sicherer gemacht hatte, erhöhten sie die Prämie für die Ergreifung eines Diebes von 40 auf 140 Pfund. Das war viel Geld. Allein für die Festnahme der 21-köpfigen Carrick-Gang, die ja vor allem seine persönlichen Gegner waren, erhielt er 2000 Pfund von der Stadt, etwa 30.000 heutige Pfund.
Und niemand schöpfte irgendeinen Verdacht.
Naja, in diesen harten Zeiten dachte jeder nur an sich selbst. Schon die Kinder starben ja zu Tausenden. Außerdem war Wilde sehr vorsichtig und arbeitete oft mit Verkleidung. Später sagte er einmal, die Maske ist das höchste Gut unserer Tage.
Aber wie begann denn Wildes Untergang? Denn erfahrungsgemäß gibt's ja immer irgendwo einen Verräter. War das auch hier so?
Wildes Fehler war, dass er Jack Sheppard festnehmen ließ, den größten Meisterdieb seiner Zeit. Der gut aussehende Sheppard war bei der armen Bevölkerung sehr beliebt, so eine Art Robin Hood. Er hatte lange Jahre mit Jonathan Wilde zusammengearbeitet, wollte dann aber nicht mehr.
Also ließ Wilde ihn quasi über die Klinge springen, wie man so schön sagt?
Ja, Sheppard sollte gehängt werden, konnte aber immer wieder aus dem Gefängnis entkommen, selbst in Ketten. Das machte ihn bei den Londonern noch mehr zum Helden. Und man wusste ja auch, dass Wilde ihn gefangen und ausgeliefert hatte. Da beschloss ein Mann aus Jack Sheppards Gang, genannt Blueskin, im Gerichtssaal am Verräter Wilde Rache zu nehmen.
He grabbed a knife he had in his pocket and attempted to murder Wilde. He got close enough and successfully slashed open his throat.
Er zog ein Messer und griff Wilde an. Da er nah genug war, schlitzte er Wildes Kehle auf. Wild kam sofort ins Hospital. Die Sache brachte ihm Sympathien ein. Bei Shepard sprachen die Zeitungen jetzt über Korruption. Ein paar Tage später nach dem Prozess wurde Shepard betrunken in einer Taverne gefasst. Zur Freude Wilds wurde Blueskin am 11. November 1724 gehängt, 5 Tage später auch Shepard.
This time Shepard was watched at all times and had no chance of escape. On the 11th of November, much to the delight of Wild, Blueskin was hanged. Only 5 days later, his partner Shepard was also hanged. Wild had been bedbound for weeks, recovering from his injury.
Wild brauchte Wochen im Bett, um sich zu erholen. Als er zurückkam, erfuhr er, dass sein bester Mann im Gefängnis saß. Schnell organisierte er einen Gefängnisausbruch, was aber ein Fehler war. Jetzt suchte man nach ihm und er musste sich verstecken.
And he had to go into hiding. However, much to his surprise, on the 15th of February, Wild and one of his men, Quint Arnold, were arrested for the attempt of helping in a jailbreak.
Am 15. Februar 1725 wurde er mit einem weiteren Mann wegen Beihilfe zur Flucht verhaftet. Er war wütend, das zerstörte seinen guten Ruf. Jetzt litt auch schon sein Geschäft. Fliehen konnte er auch nicht. Die Beweise gegen ihn waren stark, auch wegen gestohlener Juwelen. Nach und nach wandte sich auch seine Gang gegen ihn, Mann für Mann. Sie verrieten seine Machenschaften und wie er bestochen hatte.
It was clear that Wild was going to be found guilty. His gang members saw this, and one by one, they turned on him, giving evidence of his elaborate scheme, which took advantage of the law, and how he bribed public officers. The day of Wild's final trial was set for the 1st of May at the Old Bailey. He was tried on 2 separate charges of robbery. He was acquitted of the first due to a lack of evidence, but on the second charge, he was found guilty. And sentenced to death.
Am 1. Mai wurde er in Old Bailey in 2 Fällen von Raub angeklagt. Für einen Fall gab es zu wenig Beweise, doch der zweite galt. Er wurde schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Wild war geschockt und flehte den Richter um Verschiebung an. Es wurde ihm verweigert. Kurz vor der Exekution wurde seine Gesundheit schlechter. Er konnte nicht essen und kaum trinken und fand auch in der Religion keinen Frieden. Am Tag der Exekution wollte er sich umbringen und schluckte eine Flasche Laudanum mit Opium. Es misslang, aber er fiel in ein Koma.
By drinking a bottle of laudanum, his attempt was unsuccessful, and he immediately began to vomit. Not long after, he fainted and fell into a deep coma.
Nicht nur Wilds kriminelles Doppelleben hatte die Jury schockiert, sondern auch die Tatsache, dass er über Jahre im großen Stil Mitglieder der Stadtregierung bestochen hatte. Das enttäuschte auch die Öffentlichkeit sehr.
Und er wurde trotz seines Komas noch gehängt.
Ja, am 24. Mai 1725 schleppte man ihn zum Galgen von Tyburn beim Londoner Hyde Park. Jeder wollte die Hinrichtung sehen. Die Eintrittskarten für die besten Plätze am Hinrichtungsplatz waren früh ausverkauft. Angeblich erschien zu dieser Hinrichtung die größte Menschenmenge, die jemals in der Stadt zusammengekommen war. Und niemand hatte Mitleid.
Und wo hat man Wild begraben?
Im Kirchhof der St. Pancras Church. Doch Wild sollte hier keine Ruhe finden. Der Historiker Lord Hume fand heraus, was seit dem Tag der Hinrichtung auf diesem Friedhof passierte. Die Ironie des Tages war, dass der Henker Richard Arnett früher Gast auf Jonathan Wilds Hochzeit gewesen war. Wilds Leichnam wurde im Dunkeln der Nacht von Tyburn hergebracht und neben seine dritte Frau Elizabeth Mann gebettet. Das war ungewöhnlich, denn ein verdammter Mann wurde normalerweise auf nichtheiligem Boden bestattet. Aber er blieb nicht lange hier, sondern wurde selbst Opfer eines Verbrechens, das Opfer von Leichendieben. Sein Körper wurde zu medizinischen Forschungszwecken verkauft. Sein Skelett wurde konserviert und ist heute noch im Hunterian Museum in Lincoln Infields zu besichtigen.
Könnte man also sagen, dass Jonathan Wild der Erste war, der im großen Stil die organisierte Kriminalität erfunden hatte?
Das ist sicher nicht übertrieben. Für die damalige Presse war sein Tod ohnehin eine Sensation. Sex and Crime verkauften sich schon damals gut. Der Journalist Daniel Defoe, du erinnerst dich, Alex, Autor von Robinson Crusoe, veröffentlichte kurz darauf sogar eine Biografie mit den Tagebüchern Jonathan Wilds, was dann später zur schon erwähnten Bettleroper führte.
Wie war denn Daniel Defoes Urteil über Jonathan Wild?
Zeitgemäß, literarisch und zutreffend, würde ich sagen. Defoe schreibt, Wilde einen Rat zu geben, war so nutzlos wie einer Kesselpauke das Evangelium zu predigen, einem Dragoner das Plündern zu verbieten oder einem Husaren Mitleid zu lehren. Er war die Inkarnation des Teufels.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.